Da ist eine Frau, die geht in eine Buchhandlung und sagt zur Buchhändlerin, ich suche ein Buch für einen Kranken. Dann sagt die Buchhändlerin, darf es was Geistliches sein? Und dann sagt sie, nee, es geht ihm schon wieder besser. Das Denken dieser Frau war ziemlich einfach strukturiert. Das war nämlich einfach so, wenn es jemand schlecht geht, dann ist etwas Geistliches angebracht. Wenn es ihm aber wieder besser geht, dann braucht es das einfach nicht. Nützliches scheint für diese Frau Geistliches nur dann zu sein, wenn jemand Ermutigung braucht, Zuspruch braucht, aufgebaut werden muss. Frommes, Geistliches ist etwas für Krisenzeiten, aber nicht für den Normalfall. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes von heute Morgen. Er steht in Lukas 13, die Verse 10 bis 13. Als Jesus einmal an einem Sabbat in der Synagoge lehrte, sah er eine Frau, die durch einen bösen Geist verkrüppelt war. Seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte nicht gerade stehen. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit erlöst. Dann berührte er sie und sofort konnte sie sich aufrichten. Da lobte sie Gott und dankte ihm. Körperliche Krankheit ist in ihrer Grundsätzlichkeit erstmal eine Folge des Sündenfalls. Seit Adam und Eva schuldig geworden sind, seitdem ist die Sünde in der Welt und seitdem werden Menschen krank. Das ist ganz einfach so. Hier ist jetzt der Herr Jesus in einem Synagogengottesdienst und lehrt wahrscheinlich die jüdische Gemeinde. In diesen Synagogen war alles ziemlich geordnet. Vorne saßen die Männer, in kleineren Synagogen saßen die Frauen an den Seiten oder hinten und in größeren Synagogen saßen die auf dem Oberrang. Ich vermute mal sehr, dass der Herr Jesus hier in einer kleineren Synagoge war, weil er die Frau so gut gesehen hat, die krank war. Denn er sieht eine kranke Frau. Man könnte sagen, diese Frau hatte eine Rückgratverkrümmung, wird man vielleicht heute sagen. Und sie litt seit 18 Jahren unter dieser Krankheit. 18 Jahre. Das war für die Menschen damals fast schon ein halbes Leben. Die Menschen sind ja nicht so alt geworden wie wir heute. Das war eine unglaublich lange Zeit. Eine unglaublich lange Zeit, in der diese Frau nur einen Fußboden sehen kann. Die kann sich nicht aufrichten. Die kann nicht mal gerade, wie man so sagt, vom Spiegel stehen. Geht alles nicht. 18 Jahre. Und wir erfahren hier in der Bibel natürlich deutlich, woher die Krankheit kommt. Die Krankheit hat einen dämonischen Ursprung. Gott hat es zugelassen, dass diese Frau 18 Jahre lang von einem Dämon geplagt wird, indem sie sich nicht aufrichten kann. Ich glaube, eins ist dafür sehr wichtig zu wissen. Nicht jede Krankheit ist irgendeinen dämonischen Ursprungs. Ich glaube sogar, dass die seltensten Krankheiten dieser Welt einen dämonischen Ursprung haben. Ich glaube, die meisten Krankheiten dieser Welt mit großem Abstand, die haben einfach eine körperliche Ursache. Als der Herr Jesus jetzt diese Frau sieht, ruft er sie zu sich. Und das zeigt uns zunächst mal, die Initiative geht von ihm aus, nicht von dieser Frau. Es kann sogar durchaus sein, dass diese Frau gar nicht wusste, wer der Herr Jesus war. Und als die Frau kommt, eröffnet er ihr und sagt, du bist von deiner Krankheit erlöst. Und mit diesen Worten beendet er die Herrschaft dieses Krankheitsdämons über das Leben dieser Frau. Ein Wort von ihm genügt, und diese Frau ist wieder gesund. Und das Ergebnis dieser Heilung ist eindeutig. Sie kann sich aufrichten und sie lobt Gott und dankt Gott für das, was geschehen ist. Wir können uns leicht vorstellen, dass diese Frau mit Sicherheit zuvor schon bei einigen Medizinern gewesen ist und Hilfe gesucht hat. Aber wie sollte ein Mediziner erkennen, dass der Ursprung dieser Krankheit keine körperliche Erkrankung ist, sondern einen dämonischen Ursprung hat. Was für ein Geschenk. Und für diese Frau ändert sich praktisch das ganze Leben. Stell dir das mal vor, du würdest 18 Jahre lang nur gebückt gehen können. 18 Jahre. Überleg mal, wie alt du bist und rechne mal 18 Jahre zurück. Und stell dir mal vor, seitdem könntest du nur noch gebückt gehen. Dann bleibt dir nichts viel anderes übrig, als dass du hingehst und organisierst dein Leben so, dass du trotz dieser Beeinträchtigung dein Leben halbwegs normal führen kannst. Als nach meinem Schlaganfall mein rechter Arm noch weniger machte, als er jetzt machte, da habe ich angefangen, mit links zu essen. Wenn ich früher mit links Suppe gegessen hätte, da wäre nicht viel im Mund gelandet, das meiste wäre irgendwo gelandet. Heute kann ich zielsicher mit links wunderbar Suppe essen. Mit rechts kann ich es Gott sei Dank auch wieder, aber mit links kann ich es jetzt auch. Warum? Du richtest dich einfach mit deinem Leben ein, dass du mit dem, was du hast, klarkommst, ganz einfach. Jetzt leidest du hoffentlich an keiner Behinderung, aber vielleicht gibt es andere Dinge in deinem Leben, die dich einschränken, die dich gebückt halten, die dich unten halten. Da ist vielleicht Bitterkeit, Missgunst, Furcht, Vorurteile, Ärger über Menschen, die dich vielleicht irgendwann mal verletzt haben, die irgendwas zu dir gesagt haben oder gemacht haben, wo du sagtest, das war aber jetzt daneben. Vielleicht bist du in der Situation, dass du nicht bereit bist, anderen zu vergeben. Vielleicht kannst du dir selbst auch nicht vergeben, weil du merkst, ich habe ja selbst auch nicht korrekt gehandelt. Und stell dir vor, der Herr Jesus kommt jetzt auf dich zu und sagt, sei frei davon. Sei frei von dieser Einschränkung, sei frei von dem, was dich jetzt so gefangen hält. Und jetzt ist die Frage, würden wir dieses Angebot eigentlich sofort annehmen? Ihr Lieben, wir haben uns im Laufe unseres Lebens, im Laufe der Jahre unseres Lebens einfach auch an manche Einschränkungen gewöhnt. Haben gewöhnt, damit zu leben, dass wir vielleicht missgünstig sind, haben uns daran gewöhnt, dass uns jemand verletzt hat und wir sagen, nee, ich vergebe allen, aber dem halt nicht. Die Frage ist, wie gehen wir mit unseren Einschränkungen um? Manchmal, so habe ich den Eindruck, tut uns Bitterkeit so richtig gut, weil wenn ich verbittert bin, dann kann ich meinen Frust so richtig rauslassen, dann kann ich richtig über den anderen denken, was ich denken will. Da muss ich mich nicht beherrschen. Was anderes ist, was ich sage, aber was ich über einen denke, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Manchmal lebt es sich richtig gut mit ein paar Vorurteilen. Mit ein paar Vorurteilen gegenüber Ausländern. Mit ein paar Vorurteilen gegenüber den Reichen. Mit ein paar Vorurteilen über Menschen, die so ein ganz anderes Lebenskonzept haben, als ich das habe. Da lebt es sich richtig gut mit Vorurteilen. Weil wenn ich Vorurteile habe, dann muss ich mir über die wahren Hintergründe ja keine Gedanken mehr machen. Dann habe ich mein Urteil ja schon gebildet. Und dann sage ich, ja, die ganzen Asylanten, das sind ja alles Leute, die vom Stamme Nimm sind, die lassen sich alles beschenken von unserem Staat und wir Armen, wir haben ja nichts. Und dann die Reichen, ja, die Reichen werden nicht besteuert. Jetzt gerade gestern kamen die Nachrichten, dass in Europa die Reichensteuer doch nicht kommen soll, weil auch der Herr Lindner dagegen war. Ja, das heißt, wir Armen werden besteuert. Wenn ich Vorurteile habe, brauche ich mir über Hintergründe keine Gedanken mehr zu machen. Und jetzt kommt der Herr Jesus an und sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, die ist leicht. So steht es in Matthäus 11, 28 bis 30. Das ist ein großes Angebot des Herrn Jesus. Und die Frage ist, nehmen wir dieses Angebot eigentlich an? Will ich das annehmen? Will ich mich befreien lassen von den Dingen, die mich einengen? Das ist ein großes Angebot, aber manchmal fällt es mir und ich glaube auch euch schwer, Altes loszulassen. Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, einfach mal in der Vergangenheit zu lassen und sagen, ich gucke jetzt in die Zukunft, ich fange neu an, ich fange von vorne an. Ich lasse das Alte einfach mal da, wo es ist, hinter mir und mit Jesus kann ich neu anfangen. Vielleicht ist hier manchmal einfach nur ein erster mutiger Schritt notwendig, dass ich das tun muss. Vielleicht brauchen manche Dinge auch Zeit. Aber das Problem ist zum Beispiel, der Volksmund sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist vollkommener Quatsch. Das stimmt nicht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Weil wenn ich eine Wunde hatte, dann bleibt hinterher möglicherweise eine Narbe. Und immer wenn ich die Narbe sehe, dann werde ich an diese Wunde erinnert. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Aber Jesus, der kann deine Wunden heilen. Und die Frage ist, bin ich bereit, dass der Herr Jesus aus meinem Leben einfach Dinge wegnimmt, die mir schaden, die mich hindern, vorwärts zu kommen und dass er mich aufrichtet? Es liegt an uns, ob wir dieses Hilfsangebot annehmen. Der Herr Jesus ist damals in dieser Synagoge auf diese Frau zugekommen und hat sie geheilt. Und der Herr Jesus bietet uns heute in seinem Wort Hilfe an. Und die Frage ist, nehme ich diese Hilfe an? Bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, auch Altes loszulassen? Und zu sagen, ich fange neu an, ich will in die Zukunft schauen. Bist du einverstanden, dass der Herr Jesus dich aufrichtet, wenn du geistlich und geistig verkrümmt bist? Auch wenn du sonst gerade stehst. Bist du einverstanden, dass der Herr Jesus dein Leben an manchen Punkten einfach neu macht? Und das bedeutet Veränderung. Ich komme zum zweiten Gedanken. Unser Umgang mit Krankheit, Lukas 13, die Verse 14 bis 17. Der Synagogenvorsteher war jedoch empört darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat geheilt hatte. Die Woche hat 6 Tage, an denen man arbeiten kann, sagt er zu den Versammelten. Kommt an diesen Tagen, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Sabbat. Doch der Herr Jesus sagte, ihr Heuchler, arbeitet ihr nicht auch am Sabbat, wenn ihr eurem Ochsen oder Esel im Stall losbindet und zur Tränke hinausführt? War es denn nicht genauso dringend, dass ich diese Frau, sie ist ja eine Tochter Abrahams, von der Fessel befreite, in der Satan sie seit 18 Jahren gefangen hielt? Und das auch, wenn gerade Sabbat ist? Damit beschämt er seine Feinde und alle anderen freuten sich über die wunderbaren Dinge, die er tat. Der wichtigste Mann in so einer Synagoge ist der Synagogenvorsteher. Der Synagogenvorsteher, der bestimmt, wer in der Synagoge reden darf, der kümmert sich um den Ablauf, der kümmert sich darum, dass die Psalmen zur rechten Zeit gelesen werden. Das ist der Chef von dem Ganzen. Und wahrscheinlich war es so, dass der Herr Jesus mit seiner Lehre zu Ende war, als er diese kranke Frau sieht und sie zu sich ruft. Aber diese Heilung bringt jetzt natürlich den ganzen Ablauf dieses Synagogengottesdienstes total durcheinander. Und das ist nicht irgendwo passiert. Sondern der Synagogenvorsteher sagt sich, das ist in meiner Synagoge passiert. Wenn es irgendwo anders passiert, ist es unangenehm. Aber das hier ist in meiner Synagoge und hier schickt sich sowas nicht. Der Haken war jetzt natürlich, dass er das Wunder, das geschehen war, nicht leugnen konnte. Die Frau konnte ja plötzlich aufrecht stehen. Also sucht er einen anderen Grund. Und deswegen geht er auf den Sabbat und sagt, 6 Tage in der Woche kann der Mensch arbeiten, 6 Tage. An einem Tag nicht, am Sabbat. Und heute ist Sabbat. Muss der denn jetzt kommen und diese Frau heilen? Jetzt stellt euch bitte diese groteske Situation mal vor. Diese Frau geht in die Synagoge. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ist der Synagogenvorsteher oder weiß der Synagogenvorsteher, wer diese Frau ist. Weil wenn die auf einem kleinen Dorf lebt, geht die logischerweise immer in die gleiche Synagoge. Also weiß er, was passiert ist. Und jetzt geht dieser Synagogenvorsteher hin und sagt im Prinzip zuerst mal zu dieser Frau, hättest du nicht morgen auch noch kommen können, um geheilt zu werden? Musste das auch noch am Sabbat sein? Im Denken dieses Synagogenvorstehers war das Wunder des Herrn Jesus etwas scheinbar Alltägliches. Und er, muss man dazu sagen, zitiert 2. Mose 20, Vers 9, beziehungsweise 5. Mose 5, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Steht in den 10 Geboten. Aber er hat praktisch einen zweifachen Denkfehler. Der erste ist, zum einen betrachtet er diese Krankenheilung als Arbeit und zum anderen war es ja durchaus üblich, dass das Judentum, auch das fromme Judentum, am Sabbat die eine oder andere Tätigkeit verrichten musste. Und wir lesen zum Beispiel im Traktat Yoma, da heißt es, man wärmt am Schabbat Wasser für einen Kranken, sei es, um ihn trinken zu lassen, sei es, um ihn zu erfrischen. Man sei am Schabbat um Lebensrettung besorgt, und zwar je eifriger, siehe, desto lobenswerter ist es. Hat einer gesehen, dass vor einem Kind eine Türe verschlossen wurde, es könnte sich also ängstigen, zertrümmert er sie und führt es heraus. Das heißt also, im Judentum war es durchaus gar nicht so unüblich, am Sabbat sich gegenseitig Gutes zu tun. Die Juden schreiben es ja selbst. Und deswegen gibt der Herr Jesus eine sehr strenge Antwort und sagt, ihr Heuchler. Und jetzt ist nicht nur der Synagogenvorsteher gemeint, sondern alle die, die in dieser Synagoge Anstoß an der Heilung dieser Frau genommen haben. Und der Herr Jesus sagt, war das nicht notwendig, dass diese Frau jetzt sofort von dieser Fessel, dieser Krankheit geheilt wird und nicht erst irgendwann? Und sie ist doch eine Tochter Abrahams und damit will er ausdrücken, das ist eine gläubige Frau, es ist eine gläubige Jüdin. Und mit diesen Worten beschämt er natürlich alle die, die Anstoß an dieser Heilung genommen haben. Das Thema Heilung von Krankheit ist natürlich auch in Gemeinde immer wieder ein Thema. Und ich denke, es sollte für Christen selbstverständlich sein, dass sie für kranke Menschen beten. Was wünscht sich ein Kranker mehr, als dass er gesund werden möchte? Und manchmal dürfen wir das erleben, dass wir für Menschen beten, dass sie von Krankheit geheilt werden. Und Gott tut das. Gott wird uns in 2. Mose 15 als der Arzt beschrieben, als der, der Kranke gesund macht. Aber du kannst als Christ Heilung erfahren, genauso wie jeder Mensch auch, der keine Beziehung zu dem Gott der Bibel hat. Du kannst von Krankheit geheilt werden. Ton weg. Entschuldigung, danke, wieder. Was ist, wenn Gott nicht heilt? Was ist, wenn Gott die Gebete um Heilung nicht erhört? Es gibt Menschen, die sagen dann hast du wahrscheinlich nicht genug an diese Heilung geglaubt. Das hört sich sehr fromm an, aber das ist Lichtjahre vom Evangelium entfernt. Ich lese euch was von dem Apostel Paulus. Das schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Da sagt er, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und, jetzt kommt's, hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Also anscheinend hat sogar der Apostel Paulus nicht allen Glauben. Und von Paulus ist uns nie berichtet, dass er irgendwelche Berge versetzt. Kann das also wirklich sein, dass Menschen nicht gesund werden, nur weil mein Glaube schwach ist? Ihr Lieben, Gott lässt sich doch nicht von meinem ängstlichen Kleinglauben davon abhalten, Menschen gesund zu machen. Nur weil ich zweifelnd und ängstlich vor meinen Gott trete, lässt der doch nicht Menschen an Krankheit sterben. Das ist doch grotesk. Das würde doch bedeuten, dass es an mir hängt, ob ein Mensch gesund wird oder nicht. Jawohl, dann brauche ich doch nicht zu glauben, denn der Herr weiß ja, was ich denke. Manchmal beschließt Gott eben, einen Kranken auch nicht zu heilen. Das ist nicht schön für die Kranken und das ist nicht schön für sein Lebensumfeld, die damit umgehen müssen. Mein Vater ist letzte Woche Sonntag auf Montagnacht an Krebs gestorben. Und viele Menschen haben für ihn gebetet, dass er gesund wird. Aber er ist nicht gesund geworden. Gott hat eine andere Entscheidung getroffen. Aber das ist ja auch legitim, dass er das tut. Aber er ist nicht gestorben, weil vielleicht mein Glaube und meine Perspektive zu schwach war, als dass Gott meinen Vater hätte heilen können. Es hängt nie an meinem Glauben, wenn Menschen nicht gesund werden. Manchmal beschließt Gott eben Dinge anders, als wir das wollen. Und dann bleibt nicht mehr viel. Dann bleibt eben nur das Wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Steht in Römer 8, 28. Und das möchte ich betonen, diesen Satz würde ich niemals, aber auch niemals zu irgendeinem Kranken sagen. Es ist lieblos und ungeistlich, das zu einem Kranken zu sagen. Wenn irgendeiner im Krankenhaus liegt und hat Schmerzen oder er leidet oder was auch immer, dann ist das eine Situation, die dem nicht gefällt. Ich habe noch keinen getroffen, der freudig sagte, ich darf ins Krankenhaus, hurra, juhu. Da geht keiner mit Grandezza hin. Und da will auch keiner im Normalfall sein, außer denen, die da arbeiten. Aber die gehen normalerweise nach ihrer Schicht wieder nach Hause. Wenn ein Kranker von selbst auf diesen Satz kommt und sagt, alle Dinge dienen zum Besten, auch meine Krankheit, dann kann ich jemanden darin unterstützen. Aber diesen Satz von sich aus zu einem Kranken zu sagen, ist unverschämt. Und ich möchte euch sehr bitten, das niemals zu tun. Wenn der Kranke oder die Kranke von selbst darauf kommt, dann kann ich jemanden darin bestätigen und ermutigen. Aber niemals selbst sowas sagen. Auch wenn es eine geistliche Wahrheit ist. Die wird nicht dadurch geistlicher, dass ich sie ausspreche. Und manchmal ist es so, dass es dem Kranken einfach gut tut, wenn ich ihm einfach nur zuhöre und er einfach sein Leid beklagt. Und Leid, das ist sehr persönlich, das Leiden ist sehr individuell. Ich erzähle mal was von meinem Vater, weil mich das gerade so beschäftigt hat, logischerweise. Der ist am Anfang, ist dem im Stock gegangen, weil er Schmerzen im Bein hatte durch den Tumor, der auf seine Hüfte drückte. Aber das ging irgendwann nicht mehr, der hat einen Rollator genommen. Und zum Schluss, jetzt saß er in einem Rollstuhl. Und dann sagt er zu mir, Jung, für den Rollstuhl bin ich dankbar, denn damit komme ich wenigstens nochmal raus vor die Tür, dann muss ich nicht nur in der Wohnung sein. Das heißt, für den war das Glas immer halb voll. Der konnte es positiv sehen, dass er sagt, durch dieses Gerät kann ich jetzt noch raus. Das ist ein Geschenk. Und ich kenne andererseits Leute, die jammern und beklagen und sagen, ich kann nur noch mit dem Rollator gehen. Menschen gehen sehr individuell mit ihrer Krankheit um. Und im Krankenhaus, in der Seelsorgeseite, ist immer das eigene Leid, ist immer das Schlimmste. Die eigenen Hühneraugen schmerzen grundsätzlich viel, viel mehr als die entzündete Gallenblase vom Bettnachbarn. Das ist immer so. Das eigene Leid ist immer das Schlimmste. Das ist auch menschlich, das ist auch normal. Aber trotzdem müssen wir das akzeptieren, dass Menschen ganz unterschiedlich mit Krankheit umgehen. Und darum ist für einen Kranken natürlich ein Gebet um Heilung auch angebracht. Aber manchmal führt Krankheit eben auch nicht zur Genesung, sondern sie führt zum Tod. Und es gibt durchaus Menschen, die sagen dann, ich möchte gerne sterben. Ist das eigentlich legitim? Ist es legitim, dafür zu beten, dass Menschen sterben können? Ich glaube ja. Der Mensch muss nicht nur leben dürfen, er muss auch sterben können. Das ist im Krankenhaus für manche Mediziner, Anwesende ausgeschlossen jetzt erstmal, aber für manche Mediziner ganz schwer nachvollziehbar. Wir können doch noch dies und das und jenes. Und natürlich kann man immer vieles. Der Mensch muss auch sterben dürfen. Und ihr Lieben, das Sterben, viele sagen ja, das Sterben gehört zum Leben dazu. Nein, das ist nicht wahr. Der Tod ist der Feind allen Lebens. Das ist der Feind. Der Tod gehört nicht zum Leben dazu. Leben und Tod, das sind zwei verschiedene Komponenten. Und der Tod ist das Ende für das menschliche Leben auf dieser Erde. Aber ich glaube, es ist legitim, wenn manche Menschen, die krank sind, sagen, ich möchte einfach sterben. Es reicht. Es ist mir genug. In meinem Heimatort war eine Frau, die lebte in unserer Straße, die war nie verheiratet gewesen. Die war schon sehr alt und konnte nicht mehr raus und die sagte, ich bete jeden Abend, Herr Jesus, hol mich da heute Nacht zu dir, bei dir habe ich es doch viel besser. Meine Mutter hat sie immer besucht und dann hat sie ihr einmal gesagt, also heute habe ich das nicht gebetet, weil und die Nichte, die hat sich um sie gekümmert, die ist gerade im Urlaub und dann müssten die da aus dem Urlaub zurück, deswegen habe ich es heute Nacht nicht gebetet. Das heißt also, da wäre es unpassend gewesen, wenn der Jesus sie da geholt hätte. Er war gnädig, er hat sie zum späteren Zeitpunkt geholt. Aber ihr Lieben, das ist so der Punkt, ich glaube, es ist legitim, wenn Menschen auch sagen, ich will nicht mehr. Mir reicht's einfach, mir steht's hier. Ich habe lang genug gelitten. Wichtig ist einfach nur, glaube ich, dabei, dass Menschen wissen, wo sie ihre Ewigkeit verbringen. Das ist wichtig. Wenn ich weiß, wo ich hingehe, dann kann ich gehen. Vor einer Woche sagte mein Vater zu mir, Junge, ich hatte 75 gute Jahre und wenn ich jetzt gehen muss, ist es in Ordnung und ich weiß, dass ich zu Jesus gehe. Und dann kann ich gehen. Dann kann ich loslassen. Das fällt Menschen schwer. Aber wenn ich das nicht weiß, wo ich hingehe, dann ist es unsere Aufgabe, wenn wir wissen, dass unser Leben in der Ewigkeit endet, das den Menschen noch zu sagen, damit sie noch die Chance haben, umzukehren, umzudenken. Wir sagen immer, hat ja noch Zeit, hat ja alles noch Zeit. Aber als mein Vater letzte Woche eingeschlafen ist, da stand er auf einmal vor Herrn Jesus, der ist in Bad Laasfe eingeschlafen und der ist davon ausgegangen, ich werde in Bad Laasfe wach. Der ist im Himmel wach geworden. Da ist ja noch alles ganz gut. Aber wenn jemand nicht im Himmel wach wird, wenn er in der Gottverlassenheit wach wird, was dann? Also muss ich es ihm vorher sagen. Ich muss es ihm sagen. Es ist lieblos, es nicht zu tun. Das ist keine schöne Wahrheit. Du brauchst Jesus, wenn du in den Himmel willst. Ohne geht's nicht. Und deswegen ist es trotzdem auch legitim, wenn Menschen dafür beten, dass sie sterben können. Eine Ewigkeit im Himmel, losgelöst von allen Schmerzen, von allem Leid oder weiterleben auf dieser Erde mit viel Leid und Schmerzen, da kann man sich schon, wenn man das weiß, wo man es hingeht, für die Ewigkeit entscheiden. Und ich halte es auch für legitim, dafür zu beten, dass Menschen auch in Frieden sterben können. Wenn Gott will. Die Heilung dieser verkrümmten Frau ist eine von verschiedenen Heilungsgeschichten in der Bibel und ich glaube, das Erste, was uns dieser Abschnitt lehrt, ist die Tatsache ganz einfach, dass Gott und der Herr Jesus in der Lage sind, Menschen gesund zu machen. Menschen, die krank sind, zu heilen. Und der Herr Jesus hat viele Menschen während seinem irdischen Leben gesund gemacht und geheilt, aber erstens mal auch nicht alle und zweitens, das ist für mich ein eindeutiges Zeichen, wir gehen ja davon aus, dass der Josef, der irdische Vater des Herrn Jesus, sein Wirken auf dieser Erde gar nicht mehr miterlebt hat. Und warum? Weil er vorher gestorben ist. Und der Herr Jesus hat das zugelassen. Er ist Herr, der ist Gott, der hätte doch sagen können, Vater, tut mir leid, aber bitte, meinen Papa noch nicht. Aber er hat es zugelassen. Und auch damals sind Menschen an Krankheit gestorben. Und das lässt uns erkennen, dass Heilung einfach auch kein Automatismus ist. Heilung bleibt letzten Endes, wenn man es ganz genau nimmt, ein Vorzeichen auf die kommende Welt Gottes, weil es da Krankheit nicht mehr gibt. Aber wichtig für uns ist zu wissen, dass Gott uns einfach nicht übersieht in unserer Situation. Er übersieht uns nicht und er übersieht die Menschen, die wir lieb haben, nicht. Er sieht alle und er nimmt sie ernst. Und er nimmt auch das Leiden ernst. Und er leidet mit denen mit, die leiden müssen. Gott und der Herr Jesus wissen genau, was unser Leben belastet. Und sie sehen, was uns am Leben hindert. Und solange wir auf dieser Erde sind, dürfen wir wissen, dass der Herr Jesus sogar die Macht hat, unser Leben zu verändern, uns Dinge, die uns einengen, die uns krumm machen, wie diese Frau, einfach auch wegzunehmen, damit wir uns aufrichten können im Glauben an Jesus Christus. Veränderung ist möglich, Veränderung durch Gott und den Herrn Jesus. Und wenn Menschen krank sind, dann haben wir die Möglichkeit, für sie zu beten. Und der Herr Jesus kann und will auch Kranke aufrichten und ihnen Zukunft und Perspektive schenken. Und selbst dann, wenn das nicht geschieht, dann kann der, der an Jesus Christus glaubt, wissen, dass er, wenn er hier geht, in der Ewigkeit wieder wach werden wird. Du kannst Jesus vertrauen. Du kannst Gott vertrauen. Er meint und er macht es gut mit uns. Amen. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir wollen dir danken dafür, dass du Herr über Leben und Tod bist und dass du alle Macht hast im Himmel und hier auch auf dieser Erde. Und wir wollen dir darum insbesondere unsere Kranken und Alten anbefehlen, dass du dich ihrer erbarmst und dass du ihnen hilfst und ihnen nahe bist und ihnen Kraft schenkst an diesem und an jedem anderen Tag ihres Lebens, dass du ihnen nahe bist und dass du zeigst, dass du mit ihnen mitleidest. Herr, und manche von uns sorgen sich und kümmern sich um Angehörige und das ist auch unfassbar beschwerlich und nervenaufreibend, kostet viel Kraft. Und ich möchte dich für alle die, die das tun, bitten, dass du ihnen ganz viel Kraft schenkst und immer wieder ja, sie auftanken können, auch in dir und dass du sie einfach stärkst in ihrem Tun. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du auch uns hilfst, dass wir selbst mit den Verletzungen, die wir vielleicht in unserem Leben erfahren haben oder wo wir missgünstig oder neidisch sind, was auch immer, dass du es bist, der uns anbietet, uns diese Dinge einfach wegzunehmen, davon zu befreien. Und ich möchte dich bitten, dass du das einfach tust und dass du dich unser erbarmst. Danke, Herr Jesus, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du uns alle kennst und lieb hast und dass du es gut mit uns meinst und gut mit uns machst. Amen.